Ja, bevor wir so ganz tief eintauchen in das Wort Gottes und so, erstmal freue ich mich, dass ich wieder hier sein kann, dass wir wieder hier sein können, Christian und ich. Das ist ja alles nicht so selbstverständlich. Ich denke, wir haben auch viel Grund zu danken, so durch die halbe Welt gereist zu sein und hier zu sein. Und ich möchte euch, also es gibt sicher ganz viel zu erzählen und da wird auch mal Gelegenheit sein, wenn wir die Bilder geordnet haben. Ich glaube, über 1000 Bilder oder was gemacht, ne? Müssen wir schon ein bisschen ordnen. Aber ich hätte oder würde euch gerne ein Stück mit reinnehmen mal. Wir waren ja dort ein bisschen auf einer Rundreise, also nicht immer an demselben Ort, sondern viermal zwei Nächte, da mal drei Nächte und so. Und sind mit dem Bus viel unterwegs und da guckt man natürlich immer mal, ne, also wie ist denn das da so mit Kirchen, Gemeinden? Ich weiß nicht, wie es euch da so geht in solchen fremden Ländern. Und man muss nur sagen, Costa Rica ist ja zum großen Teil katholisch, auch als Staatskirche, katholische Kirche als Staatskirche, 80% sind wohl auch Katholiken. Und sieht man auch mal in jedem Dorf katholische Kirche, die Schule und der Sportplatz, alles von der katholischen Kirche. Und es gibt aber auch freie Gemeinden dort, aber immer ein bisschen versteckt. Ja? Also die können da offensichtlich nicht so Werbung machen. Und wir haben uns dann einen Nachmittag mal, einen Sonntagnachmittag dann mal von unserer Reisegruppe gelöst, von unserer Reisegruppe von 15 Leuten, und haben dann mal gesagt, wir machen mal was für uns und sind dann in so einer Stadt La Fortuna, heißt die dort in Costa Rica, haben wir uns dann meine Gemeinde gesucht, die da Nachmittag Gottesdienst hatte. Ja, einfach, was war uns mal wichtig, da auch Gemeinschaft mal zu haben, auch wenn das natürlich alles spanisch sprechend ist und mein Spanisch ein bisschen rudimentär ist, aber doch so ein bisschen verstehen kann man da. Und würde ich euch gerne mal mit reinnehmen in so einem kurzen Clip. Christian hat ein bisschen was mit dem Handy aufgenommen, die hat moderneres als ich. Und muss man sagen, also wir haben dort ein bisschen gesucht, wo das ist. Und das ist, wie gesagt, draußen stand überhaupt nichts dran. Aber wir kamen dann so in eine Straße rein. Die haben da so grelle Farben, also grell pink, das, ne, die Wand angestrichen. Und da hörte man dann schon so, ne, so gebetsmäßig. Und so fängt jetzt der Clip auch mal kurz an. Das ist eine Minute, die habt ihr vielleicht. Ja. Und mit einer Intensität haben die da gebetet und so, ne. Und daran haben wir das schon erkannt, wo das ist, und sind dann da auch rein. Ja, wenn du mal abfährst, den Clip. Ja, so ein kurzer Eindruck. Ja, war sehr schön, wir haben das ja genossen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, nicht alles verstanden, also das meiste nicht. Ne? Aber es ist einfach gut, da mit in dieser Gemeinschaft zu haben, ne? Da zu spüren noch der Heilige Geist. Wir sind nicht alleine, überall, wo wir hinkommen, sind Geschwister. Die hieß übrigens Iglesia MMM, das heißt Movimiento Missionero Mundial, also Bewegung der Weltmission. Das ist eine lateinamerikanische Kirchenbewegung dort. Und haben uns das ja wohl gefühlt. Und der Pastor hat mich angesprochen, das war der am Schlagzeug saß. Also Noah hat noch Hoffnung, aber der ist draußen. Ja. Ja, also der hat mich auch angesprochen oder uns angesprochen, wo wir herkommen, gesagt, aus Deutschland, haben sich gefreut, haben uns auch begrüßt im Gottesdienst. So viel habe ich zumindest verstanden. Ja, war schön. Ne? Also mal so ein kurzer Eindruck von dem, man kommt da hin, andere Seite der Welthalbkugel und man hat Geschwister dort. Soweit, ja, mal ein kurzer Eindruck. Und es gibt sicher noch mehr zu erzählen, aber da ist dann sicher noch mal Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob euch der Ausdruck so bekannt ist, oder so dieser Satz, jedenfalls meiner Generation, wir waren alle mal Indianer, kennt ihr das? Nee, wir waren alle mal Indianer. Zumindest kenne ich das so, ja. Dass man mal das so gesagt hat, das soll etwas Bestimmtes ausdrücken. Und zwar, es drückt aus, dass wir, also vorzugsweise, als wir noch jung waren, mehr oder weniger realistische Ideale oder Ziele oder Träume hatten. Ja? Meist geht's darum, dass wir edel sind, mutig und unbestechlich und so. Ne? Also wir hatten alle mal Ziele, alle mal Ideale und so weiter. Die Gruppe PUR, ich weiß nicht, wer die kennt, ne? PUR, Christian, eine ihrer Lieblingsgruppen, ja, die hat daraus ein Lied gemacht, der andere kennt es vielleicht, ja, wo sind all die Indianer hin? Ja, und das beruht also auf diesem Sprichwort, wir waren alle mal Indianer, und stellt eigentlich so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich so aus den Träumen geworden, die wir mal so hatten? Ja, das waren unsere Ideale. Leben wir die oder haben wir die vergessen? Haben wir sie vielleicht auch verraten oder sind wir ihnen treu geblieben? Ja, wo sind all die Indianer hin? Also ich frage das jetzt mal nicht ab, ja, was eure Träume waren. Also aber es ist sicher mal gut, das mal so zu reflektieren. Tun wir das ab als Kinderkram, als Hirngespinst zu einer anderen Zeit? Oder reflektieren wir das auch manchmal? Was ist uns denn wichtig? Was war uns denn wichtig? Und leben wir das überhaupt? Ich erwähne das mal, weil ich mit euch heute gerne mal einen Traum anschauen möchte, der Paulus umgetrieben hat. Ja, vielleicht können wir das erste Bild hier. Aha, das. Gut, erstmal das, ja. Also Paulus hat einen Traum gehabt. Eine Vision, eine geistliche Sicht, der er sein Leben gewidmet hat, die er auch nie verloren hat, das merkt man in seinen Schreiben. Und trotz aller schlechten Erfahrungen, die er auch gemacht hat, trotzdem, was ihm manchmal auch geschehen ist. Und weil er wusste, dass das, was er da als Traum hat, als Vorstellung, dass dieser Traum Gottes Willen und sein Handeln entspricht. Und vielleicht habe ich gedacht, lassen wir uns das ein Stück anstecken von diesem Traum, ja, beziehungsweise von dieser Sicht, die Paulus auch über alle Realitäten seines ja noch nicht ganz einfachen Lebens gehabt hat und die er auch nie verloren hat. Und ich lese mit euch mal diesen Traum, ja, diese Vision, diese Sicht. Und die steht also im Epheser 2 ab Vers 20. Ja, ich schlage gerne noch die Bibel mit auf. Wie gesagt, bei Paulus-Texten ist immer wichtig, die sind ja manchmal ein bisschen sehr komplex. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein oder auch Schlussstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist der Traum, das ist das, was Paulus sieht. Er sieht also vor seinem inneren Auge ein herrliches Gebäude, ja, so eine Vision eines herrlichen Gebäudes. Und das kennen wir ja, manchmal kommt man ja so, vor allem im Urlaub auch, ne, kommt man ja auch in eine fremde Stadt, ja, steht plötzlich vor einem Haus, vor einem Gebäude, ja, das eine architektonische Schönheit einen wirklich mal so sprachlos macht. Ja, in Barcelona haben wir zum Beispiel so ein 100-Wasserhaus gestanden, ne, also es war schon ein Erlebnis, ja, das zu sehen. Oder vielleicht auch Sanssouci in Potsdam, sehr schön, Versailles bei Paris, der Mont Saint-Michel, Frankreichs Atlantikküste, Eremitage in St. Petersburg. Es gibt so wunderschöne Gebäude, ja, die man dann vielleicht so vor Augen hat. Und sagt man, was, das sind ja prächtige Bauten, die mit unserer Realität, wie wir wohnen oder arbeiten, nichts zu tun hat, ja, wo das nicht mithalten kann, wie wir wohnen. Aber träumen darf man doch mal, oder? Ja, das wäre mal ein schönes Haus, ne, in der Eremitage. War ja mal ein Wohnschloss früher. Und so ungefähr stelle ich mir das vor, wie sich das Paulus also so geträumt hat, ja, das Bauwerk, die Behausung Gottes im Geist, wie er es so nennt. Ich habe hier mal den Mont Saint-Michel, ne, in Frankreich. Schönes, schönes Ding. Ne? Ich weiß nicht, ob das groß genug ist. Zu Hause sieht das immer größer aus als hier. Ja. Also Paulus träumt ja von diesem Gebäude, diesem Bauwerk, diesem herrlichen Gebäude und spricht dabei von der christlichen Gemeinde, ja, insgesamt, aber auch ganz konkret von der Gemeinde in Ephesus, an die er ja schreibt, ja, mit denen er sich ja da auch auseinandersetzt in diesem Brief. Und das kann doch nur ein Traum sein, oder? Eine Gemeinde so als herrliches Gebäude. Ja, wir wissen, dass am Ende der Zeit, ja, das himmlische Jerusalem auf uns wartet. Wir haben das ja auch im Bibelforum nochmal genießen können, ja, wie das alles werden wird. Offenbarung 21 ist ja beschrieben, ja, die Tore aus je einer Perle, ja, wunderschön, ja, die Mauern aus Edelstein, die Straßen aus Gold, das Licht ist Gott selbst, ja, herrliche Vision der vollendeten Gemeinde Gottes, ja, wie sie sein wird. Da wird einem warm ums Herz, ja, bei all dieser Fülle, bei dieser Pracht, die da auf uns wartet. Aber hier und jetzt. Ja. Natürlich gibt es auch prachtvolle Kirchen, wir haben da einige gesehen, ja, wunderbare Gebäude, gut ausgestattet. Aber ist dann da auch Leben drin? Das ist eine zweite Frage. Ja, und die meisten Christen weltweit treffen sich ja sowieso in unscheinbaren kleinen Häusern, ja, in versteckten Sälen, im Hinterhof manchmal, ja, in Höhlen. Ja, da läuft ja meist geistliches Leben viel mehr ab als in prächtigen Kirchen. Und das ist oft nicht gerade der Traum von Gebäude. Wir wissen auch von Ephesus, dass sie ein kleines Gebäude hatten, neben der viel größeren Synagoge, hatten sie es gemietet. Und das entspricht das jetzt der Vorstellung des Paulus, die er vor Augen hat mit seinem Traum, dieses herrliche Gebäude. Und wenn wir so nach inneren Werten fragen, ja, die innere Schönheit der Gemeinde in Ephesus, dann gab es da eigentlich eine ganz große Reihe von Problemfeldern, die er auch bespricht. Es war nicht ideal da, ne? Ephesus. Ja, man musste das ansprechen, korrigieren. Ephesus war nicht gerade eine Mustergemeinde, die diesem Traum entsprach, die Paulus hatte. Ja, wenn also Paulus also von dieser Vorstellung, diesem Idealbild der Gemeinde träumt hier, die Gemeinde als wunderbares und gottwürdiges Gebäude, dann könnte man auch sagen, er sieht eine geistliche Realität hinter dem, was vor Augen ist. Er sieht in der Gemeinde Jesu weltweit und auch ganz konkret in Ephesus etwas, was einem Auge, das nur das Sichtbare sieht, völlig entgeht. Er sieht die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde, er sieht die Braut Christi in ihr. Habt das mal versucht, so eine Braut. Er sieht die Braut Christi in ihr. Schön in den Augen Jesu, ohne Flecken, ohne Runzeln. Christus selbst hat sie sich zubereitet. Gemeinde ist also nicht das Werk von Menschen, ja, sie ist das Ergebnis der unendlichen Liebe Gottes in seinem Sohn, der sein Leben dafür hingegeben hat, damit wir Leben empfangen können. Ja. So haben wir es ja auch gesungen. Ja, können wir am Abend sagen, ja, Gott hat ja sein Leben hingegeben, das Leben seines Sohnes hingegeben, damit wir Leben haben können. Ja, so hat er sich seine Gemeinde gebildet und zubereitet. Und die Frage ist, sehen wir Gemeinde so? Sehen wir Gemeinde so wie Paulus? Etwa eine wunderbare himmlische Realität. Haben wir diesen Blick auch im Heiligen Geist? Oder was sehen wir? Ja, sehen wir das, was sichtbar vor Augen ist, sehen wir manchen Mangel an Geduld, an Liebe, an Zeit, ja, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erkenntnisse, unterschiedliche Weisen, den Glauben auch zu leben. Und die Frage, die sich mir so stellt, ist, prägt das auch unser Denken und Reden über Gemeinde? Wie denken, wie reden wir über Gemeinde? Ich habe das in vielen Gemeinden auch erlebt, in die ich ja doch so hin und her komme, dass sich manchmal Eltern beklagen, dass ihre Kinder nicht mehr in die Gemeinde mitkommen wollen. Wenn sie dann so zur Pubertät kommen, ein bisschen älter werden. Ne? Oder dass Arbeitskollegen, dass Freunde und Nachbarn sich nicht einladen lassen, die Gemeinde. Könnte das auch daran liegen, wie wir uns im außergemeindlichen Rahmen manchmal über Gemeinde äußern, wie wir reden über Gemeinde? Ne? Ist langweilig da. Die letzte Predigt konntest du vergessen. Ja, die Musik war zu laut oder der Gesang zu schief. Ja, es war zu lang oder es war zu kurz. Ja, all diese Dinge. Oder der hat wieder irgendwas gesagt und der hat mich nicht begrüßt und der war unfreundlich zu mir. Wie reden wir über Gemeinde? Wie denken wir über Gemeinde? Ja, wie geht es uns, wenn wir an Gemeinde, die Versammlung der durch Christus Geretteten, noch denken? Und was ist uns wichtig, was steht im Vordergrund? Ein bisschen so, was so durchleuchtet. Ne? Sehen wir das Ungenügende auf zukünftige Vervollkommnung Angewiesene? Oder sehen wir die geistliche Realität der Schönheit durch Christus, der sich seine Gemeinde erwählt? Paulus erkennt die geistliche Dimension, ja, wir haben es gelesen, und zeigt sie uns, damit auch wir sie erkennen, so wie die Epheser damals. Und da gebraucht er wieder das Bild des Gebäudes an der Stelle. Und er sagt uns zuerst, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Er ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist die Grundlage, das Fundament der Gemeinde. Und was war die Aufgabe von Aposteln und Propheten? Es war die Verkündigung des Wortes Gottes im Reden und im Handeln. Ja, sie verkündigten das Wort Gottes, ja, und gaben es weiter. Das Wort Gottes ist also der feste und unverrückbare Grund der Existenz der Gemeinde, unserer persönlichen Existenz. Das Wort Gottes. Ist das Wort Gottes schön? Ist das Wort Gottes schön? Es ist wunderschön, oder? Es fordert heraus, ja? Es ermahnt, manchmal korrigiert es auch, manchmal hat es auch harte Worte an uns. Aber es ist wunderschön. In ihm steckt das Leben. Das Fundament der Gemeinde ist wunderschön. Das zweite ist, Christus ist der Schlussstein oder der Eckstein der Gemeinde. Mit Jesus hat der himmlische Vater sein entscheidendes Erlösungswort gesprochen. Daran wird sich nie irgendwas ändern. Ja, da können wir uns hundertprozentig drauf verlassen. Da gibt es keine Ergänzung, da gibt es keinen Abstrich, nichts. Der Vater hat Christus gesetzt als den Eckstein, ja, oder den Schlussstein, ja, das, was sein Werk abschließt. Wer Christus sein Leben gibt, hat in ihm den Retter, den Hirten das Leben. Und Christus ist schön, oder? Christus ist wunderschön. Er ist sanftmütig, er ist lieb, er wendet sich uns zu. Also Fundament und Schlussstein der Gemeinde sind schön. Erkennen wir das? Prägt uns das? Was fehlt noch? Was schreibt Paulus noch? Fehlen die Wände noch, ne, von dem Gebäude. Also wir haben das Fundament, wir haben den Schlussstein. Die Wände fehlen noch. Und Paulus erinnert uns daran, in ihm zusammengefügt. Also wir sind damit gemeint, als die Steine. Ne? Wir sind zusammengefügt in Christus. Und es gibt meiner Meinung nach nichts Schöneres so architektonisch als eine Natursteinmauer. Ja, da muss man keinen Putz drauf machen, da muss man nichts überstreichen. Eine Natursteinmauer ist was Schönes. Wir haben das in Kroatien gesehen, da haben die ganz viele Steine. Ne? Da lesen die immer zusammen und machen dann so Mauern draus. Ja, und da ist also jeder Stein ist da handverlesen. Ja, da muss sich der die baut, da muss ich das überlegen. Ja? Also passt jetzt der Stein, den ich da drauflege, passt der genau in die Nische, in die Ecke rein, sonst kippelt es, sonst fällt es auseinander. Ja, eine richtig gut gefügte Natursteinmauer, die ist ja auch ohne Mörtel, zumindest die älteren. Und da hat der Bau richtig Mühe gegeben. Und so ist das in Gemeinde auch. Wir sind ja nicht alle gleich, oder? Wir sind alle unterschiedlich, mit unseren Ecken und Kanten. Und Christus hat sich was dabei gedacht, dass er uns gebraucht, um diese Gemeinde hier zu bauen. Ja, und legt uns so zueinander, miteinander, aufeinander, dass da eine große Festigkeit ist. Diese Mauer ist wunderschön, weil sie Christus gebaut hat. Weil er uns zusammengefügt hat. Fundament, Mauern und Schlussstein, alles ist wunderschön gemacht. Das ist die Gemeinde. Aber das ist noch gar nicht mal alles, sondern Paulus schreibt auch, durch Christus wächst dieser Bau immer weiter. Durch Christus wächst dieser Bau immer weiter. Nicht durch uns, durch Christus. Er ist die Kraft, er ist der Geist dahinter. Er ist der Wille dahinter, dass die Gemeinde immer weiter wächst. Da dürfen wir staunen, wir dürfen uns freuen daran. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das so ist. Dass es nie aufhört, auch wenn sich die Zeiten verändern. Und dieses Wachsen ist auch wunderschön zu erleben. Menschen zum Glauben kommen, ja, wenn sie dazukommen. Ja, über jedes Verstehen hinaus. Die Frage ist, wie denken wir also über Gemeinde? Was bewegt uns, wenn wir an unsere Gemeinde denken? Sollten wir uns nicht an ihr freuen, ihre Schönheit sehen, ja, so hindurchsehen durch das, was vor Augen ist? Ja, die Unzulänglichkeiten. Sie ist der Bau Christi, die Braut Christi. Und das war offensichtlich der Blick des Paulus, auch nach Ephesus hinein. Und deshalb hat Gemeinde für Paulus eine ganz überragende Bedeutung. Er sah jetzt in ihr nicht nur die Gruppe von Leuten mit mehr oder weniger den gleichen Ansichten, die sich eben da treffen, weil sie alle irgendwie dasselbe Hobby haben. Er sah in ihr den Raum, in der Gemeinde sieht er den Raum, in dem die durch Christus Geretteten die in seinen Dienst Berufenen, die durch seinen Geist Begabten, neugeborene Menschen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das ist für ihn die Gemeinde. Der Raum, wo Menschen zusammenkommen, die durch Christus neu leben. Sie bilden seinen Leib, einen sichtbaren Leib, die Sichtbarwerdung der Herrschaft Christi über sein neues Königreich. Bei aller Unvollkommenheit, die ja immer noch da ist und die wir natürlich auch wissen, von der auch Paulus wusste und von der wir auch bei den Ephesern noch hören werden. Diese hohe Wertschätzung des Paulus und auch der anderen neutestamentlichen Autoren, da nimmt man das ja durchaus auch wahr, für Gemeinde, das fällt uns vielleicht heute ein bisschen schwer, so nachzuvollziehen. Für uns ist Gemeinde heute relativ austauschbar. Wir haben in jedem größeren Ort mehrere Gemeinden mit unterschiedlichen Namen und sowas. Und ist immer die Frage, bin ich hier nicht zufrieden, gehe ich woanders hin? Es wird auch manchmal sicher Gründe geben. Ich weiß, dass ja bei vielen und bei uns auch manches in der Lebensgeschichte steht. Manchmal gibt es Gründe, gerade wenn es um zentrale Fragen des Heils geht, auch mal eine Gemeinde zu wechseln. Aber manchmal ist diese Schwelle doch auch ziemlich niedrig angesetzt. Dazu sagen, auch wenn es mir hier nicht passt, gehe ich halt woanders hin. Und ich kannte und kenne durchaus liebe und auch fromme Geschwister, die immer mal wieder in unterschiedlichen Gemeinden auftauchen. Wenn ich mal so unterschiedliche Predigtdienste mache, dann sind die mal hier und mal da, nirgendwo richtig verbindlich und so weiter. Das ist nicht das Bild des Paulus von Gemeinde. Für Paulus ist die konkrete Ortsgemeinde der Ort, wo alle Menschen zusammenkommen, so war das ja damals, in Ephesus gab es die eine Gemeinde und alle, die zu Christus gehörten, kamen dorthin, um miteinander zu leben, diesen Glauben zu leben, miteinander Christus zu loben, ihn wiederzuspiegeln in dieser neuen Existenz, die sie von Christus empfangen haben. Und er sah das absolut als Notwendigkeit an, dort dazuzugehören, eine neue Familie. Viele der Menschen, das muss ich ja mal reindenken in die Zeit, wie das war, viele der Menschen, die ihre Entscheidung für Christus damals getroffen haben, haben für diese Entscheidung alles aufgegeben. Manchmal ihre Familie. Familien haben sie verstoßen, es gibt es ja auch heute noch, soziale Bindung, manche haben ihren Job verloren oder ihr Vermögen auch, all das hat es gegeben. Und Gemeinde war für sie der Ort, wo sie ein neues Zuhause gefunden haben, eine neue Familie gefunden haben, neue Bezugspartner, neue soziale Bindungen und so. Und das ist ja auch verständlich, weil niemand kann einen Jünger von Jesus besser verstehen als ein anderer Jünger von Jesus, oder? Weil wir haben ja dieselbe Grundlage im Leben. Niemand kann uns so gut verstehen wie andere Jünger von Jesus. Uns verbindet dieselbe Lebensgrundlage, dasselbe Fundament, das Wort und der Geist Gottes. Das ist doch das Verbindende, unter anderem. Und Gemeinde war damals, und es ist auch heute noch, geistliche Heimat. Gott gibt uns eine geistliche Heimat mit der Gemeinde. Die Frage ist, kann man auf Heimat verzichten? Also wir haben ja das Beispiel hier mit unseren Flüchtlingen, die hin und her auch nach Deutschland gekommen sind, seit 2015 ja verstärkt. Und der Trend ist ja immer, ich merke das immer wieder, da kommen Flüchtlinge aus anderen Ländern und irgendwie haben sie immer das Bedürfnis, ein Stück Heimat sich hier aufzubauen. Dann treffen sie sich untereinander und dann leben sie ihre Kultur, so wie sie aus ihrem Heimatland kennen. Heimat steckt in uns drin und wir haben Sehnsucht nach Heimat. Die Frage ist, können wir da auf unsere geistliche Heimat verzichten? Eher nicht, oder? Weil wir auch ja durch Christus hineingeboren sind. Wir sind in diese Heimat ja hineingeboren, diese christliche Heimat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin in meine Familie hineingeboren worden und konnte mir die nicht aussuchen. Ich weiß nicht, wer sich seine Familie aussuchen könnte. Eher nicht, oder? Wir sind da hineingeboren, können uns das nicht aussuchen. Man gehört dann dazu. Und so sieht Paulus die Gemeinde auch. Als Familie Gottes, als Repräsentanz des Reiches Gottes am konkreten Ort, in die wir hineingeboren werden. Apostelgeschichte 2 spricht ja davon, dass wir von Gott hinzugetan werden. Nicht als Strafe, das will ich hier nochmal erwähnen, sondern als Geschenk. Gemeinde ist Geschenk. Wir sind einander geschenkt von Gott, von Christus. Er schenkt uns eine geistliche Heimat in einer christusfeindlichen Welt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, er gibt uns eine Gemeinde, damit wir eine geistliche Heimat in einer christusfeindlichen Welt haben. Und Paulus feiert das immer wieder in seinen Schriften. Ja, kann man lesen, was man will. Er ist zutiefst dankbar für die Gemeinden, für die Geschwister dort am Ort. Ja, es steht für ihn fest, wer sich nicht zur konkreten Ortsgemeinde hält, der geht verloren. Es ist für ihn ein absolutes Privileg, zur Gemeinde dazuzugehören, in ihr und mit ihr zu leben. Immer wieder liest man sich, ich danke Gott für euch. Ja, ich bin so dankbar, ich bete für euch. Und wo auch immer sie dann sind, ne, in Ephesus, Philippi, Korinth, in Rom und so weiter, können wir immer wieder feststellen. Dabei ist Paulus auch nicht blind für die Realitäten. Ja, er ist ja kein Träumer, sondern er hat einen geistlichen Blick auf die Gemeinde, ja, dass sie in den Augen Christi herrlich und schön ist. Das ist sein Traum, seine geistliche Sicht. Ja, die Gemeinde ist in den Augen Christi herrlich und schön. Aber er kennt auch die menschlichen Schwierigkeiten, die sich dann auch manchmal besonders dort auftun, weil wir eben noch nicht vollendet sind. Ja, aber er ignoriert sie nicht und er entschuldigt sie auch nicht, sondern er tut alles, um sie zu überwinden, indem er seine Geschwister auch daran erinnert, was Gemeinde so kostbar macht und was es braucht, auch miteinander geistlich zu leben. Ja, und wir haben von diesem Traum, dieser geistlichen Sicht des Paulus über die Gemeinde in Ephesus gehört, ein herrliches Fundament, ein wunderschöner Eckstein, wunderschöner Schlussstein, aufs Feinste zusammengefügt, immer weiter wachsend. Das ist das, was Paulus den Ephesern zuspricht und auch uns. Und das scheint ja eine tolle Truppe in Ephesus gewesen zu sein, ne, wenn das alles so toll ist. Die Wahrheit ist aber, dass Paulus diesen ganzen Abschnitt, in dem diese Sicht steht, das vom Kapitel 2, Vers 11 bis 22, ist ein ganzer Abschnitt, die schreibt er deshalb, weil es dort auch schlimme Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen zwei Gruppen innerhalb der Gemeinde, die sich gegenseitig die Qualifizierung für geistliches Leben abgesprochen haben. Ja, so sah es da aus. Ja, und zwar gab es da Auseinandersetzungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Die einen sagten von den anderen, dass sie keine wahren Christen seien, weil sie das Gesetz nicht hielten. Die anderen warfen den einen vor, Christus nicht wirklich zu vertrauen, weil sie das Gesetz immer noch hielten. Ja, das waren die Kämpfe damals. Die Frage, was ist richtig? Auf jeden Fall nicht richtig ist ein falscher Hochmut, der auf die anderen herabsieht, weil sie nicht richtig glauben. Das schreibt Paulus ja hier auch. Die Auseinandersetzung zwischen Juden, Heiden, Christen ist heute nicht mehr unser Problem unbedingt. Ja, das müssen wir in unsere heutige Situation ein Stück übersetzen. Und da fällt mir auf, dass Auseinandersetzungen wegen Glaubensausübung und der, manchmal der Hochmut gegenüber anderen, dass es das immer noch gibt. Ja, zu sagen, du glaubst nicht richtig und das ist nicht richtig und so weiter. Ja, nur wer so glaubt und lebt wie ich, der ist ein richtiger Christ. Das steckt so manchmal in uns drin und führt dann zur Auseinandersetzung. Und Paulus erinnert die Epheser und uns auch daran, wer wir denn waren. Ja, im Vers 12 kann man das nachlesen. Ja, wir alle waren außerhalb des Heils, wir waren verloren in der Vergänglichkeit und dem Tod ausgeliefert. Und das stimmt doch, oder? Wir alle waren außerhalb des Heils. Da ist niemand besser als der andere. Niemand von uns konnte sich die Zuwendung Gottes und das Erbe des ewigen Lebens aus eigener Kraft erarbeiten. Oder? Religiöse Leistung bringt gar nichts. Wir alle waren ausgeschlossen, wir hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in dieser Welt völlig verloren. Auch das stimmt doch, oder? Das schreibt Paulus hier den Ephesern. Und da haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Das ist bei allen von uns so. Zwar bei den Ephesern so, auch bei uns. Wir waren verloren, wir hatten keine Zukunft, wir hatten keine Hoffnung. Und nun kommt im Vers 13 eine der schönsten Zusagen des Wortes Gottes überhaupt. Die ihr einst fern wart, also von Gott fern wart, sind wir alle, ihr seid durch das Blut des Christus nahe geworden. Ihr wart fern und durch Christus seid ihr Gott nahe geworden. Schön, oder? Wer sich unter das Blut Jesu stellt, ja, sich von ihm, von aller Schuld reinigen lässt und gerechtfertigt wird, ist Gott jetzt nahe. Der hat Anteil an der Verheißung des ewigen Lebens. Geborgen. Gott nahe. Wir dürfen Gott nahe sein. Nicht durch eigene Leistung, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir besser sind als die anderen, sondern einfach, weil Gott seinen Sohn gegeben hat und wir gereinigt und gerechtfertigt sind vor ihm. Das hat nichts mit eigener Leistung zu tun. Das hat nichts mit Gebetshaltung zu tun, mit irgendwelchen Wortstilen, mit bevorzugten Musik, mit Kleidergeschmack oder Haarlänge, all das, was ja manchmal auch eine Rolle spielt. Damit hat das gar nichts zu tun. Wir sind eins gemacht, weil wir durch denselben Herrn gerettet und durch denselben Geist zu neuem Leben erweckt sind. Amen? Amen. Wir vergessen das manchmal. Aber Paulus erinnert uns daran. Und deswegen schreibt Paulus uns auch, er, also Jesus, ist unser Friede. Vers 15. Jesus ist unser Friede. Was für ein Wort. Ich habe da ein bisschen davor gesessen. Ja, empfehle ich euch auch nochmal, ich sage euch das jetzt so, ne, und ihr müsst das jetzt schlucken, aber schaut euch das nochmal an. Er ist unser Friede. Was für eine Zusage. Was für eine Wahrheit. Gemeinde ist von ihrem Grundanspruch her ein Raum des Friedens. Gemeinde ist ein Raum des Friedens. Jesus hat natürlich zuerst Friede zwischen Mensch und Gott gebracht. Ja? Friede zwischen Mensch und Gott. Frage ist, ist das nötig? Wir haben ja manchmal so die Vorstellung vom lieben Gott oder vom lieben Gott da. Ne? Und sowas ist aber Friede nötig, ne? Also dass man Frieden macht. Ja, denn die Bibel, das Wort Gottes, spricht oft und ganz offen vom Zorn Gottes. Vergessen es manchmal, aber da ist ganz viel vom Zorn Gottes. Die Rede über denen, die sich um sein Wort und kein Deutsch scheren. Ja, die in Rebellion gegen Gott leben. Da muss Friede gemacht werden. Und Christus hat Friede gemacht, ja, indem er selbst in den Riss getreten ist, in den Riss zwischen Gott und Mensch. Er ist die Brücke, über die wir gehen dürfen, weil wir durch ihn gerechtfertigt sind. Und nun ist Friede wieder möglich zwischen Gott und Mensch. Und darf von jedem Menschen in Christus angenommen werden. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass meine Rebellion, ja, dass mein Egoismus, dass der Frieden findet mit Gott. Aber Christus ist auch Friede zwischen Menschen. Und das ist genauso wichtig. Weil wir im Frieden mit Gott sind, kann auch Friede zwischen Menschen sein. Und so schreibt er, Paulus schreibt hier an der Stelle, er hat die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen. Zu einem gemacht. Die vorher getrennt waren, hat er zu einem gemacht. Das ist ein Ergebnis seiner Liebe, das Ergebnis seines Friedens. Weil Frieden zwischen Mensch und Gott in Jesus gemacht ist, ist nun auch Frieden zwischen Mensch und Mensch. Und erst das ist wirklich möglich dadurch. Und wo sollte er sich da nicht zuerst zeigen, dieser Friede, den Gott gemacht hat, wenn nicht hier in der Gemeinde? Das ist ja mal eine Frage, oder? Wir kommen doch hier zusammen, weil wir die sind, die im Frieden mit Gott leben. Und da muss es doch der Anspruch sein, dass wir diesen Frieden Gottes auch leben können. Miteinander. Hier sind wir zusammen als die, die Frieden mit Gott haben. Und die Frage ist, wie kann da Streit sein zwischen uns? Stellen wir da nicht den Frieden Gottes in Frage, wenn wir Streit, meist auch nur über zweitrangige Dinge, zulassen? Meine Frage hat sich mir mal so gestellt. Stellen wir nicht den Frieden Gottes in Frage, wenn wir uns miteinander streiten? Ist der Friede Gottes so mächtig in uns, dass wir Friedensstifter sein können? Das ist ja immer noch unser Auftrag, ne, von der Bergpredigt her. Wirkt Gottes Friede so in uns, dass wir Friedensstifter sein können? Erstmal miteinander und dann natürlich auch in die Welt hinaus. Aber wenn wir es nicht mal miteinander schaffen, ist das immer so eine Frage. Ne? Inwieweit kann das dann draußen gehen? Mit Menschen, die keinen Frieden mit Gott haben. Und Paulus ist der Meinung, wir können das. Die Epheser konnten das, wir können das. Wir sind durch Gott, der uns seinen Frieden gibt, dazu fähig, Friedensstifter zu sein, miteinander im Frieden zu leben. Wir sind da fähig dazu. Streit miteinander ist nicht das Übliche, sondern das ist der Unfall. Übrigens ist Friede nicht dann, wenn du endlich machst, was ich will, sondern Friede ist dann, wenn ich mich darauf einlasse, was du brauchst, was dir wichtig und was dir nötig ist, dann ist Friede. Und Paulus lebt uns das vor. Ja, also wenn man sich seine Gesamtbiografie anschaut, auch die wir aus seinen Schriften kennen, ja, Paulus lebt uns das total vor. Wir wissen, dass er in manchen Gemeinden umstritten war. Ja, die konnten ihn nicht alle gut leiden, an die er da geschrieben hat. Er wurde sogar verachtet und missachtet manchmal, haben sich lustig über ihn gemacht und so. Wir finden in seinen Briefen aber niemals eine abwertende Äußerung über die Gemeinden oder über irgendwelche Personen. Er äußert sich niemals abwertend. Er hat immer für sie gebetet, er hat für sie gedankt. Es gibt keinen Brief, in dem er nicht auch dankt. Ja, ich bin so dankbar für euch. Wir stehen am selben Werk. Ich bete für euch. Immer wieder. Er kam mit Frieden auf die anderen zu. Und er tat ihnen, was der Friede Gottes in seinem Herzen hervorbrachte. Und er hat uns auch uns diese Fragen gestellt. Ja? Das, was ich tue, das, was ich sage, ist das gut? Ist es hilfreich? Tröstet es? Bringt es liebevoll zurecht? Ja, Epheser 4, Vers 29 kann man das nachvollziehen. Das waren für ihn die Kriterien. Ist es gut? Ist es hilfreich? Tröstet es? Bringt es liebevoll zurecht? Denn über unserem Leben steht eine wunderbare Gemeinsamkeit, die Paulus uns im Auftrag Jesus hier zusagt. Wir sind nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, hineingenommen. Aus einer Rechtlosigkeit, einer geistlichen Rechtlosigkeit, in die Rechte der Kinder Gottes sind wir hineingenommen. Wir sind hineingenommen in die Gemeinde als die Familie Gottes. Ist wunderbar, oder? Also es gibt nichts Vergleichbares eigentlich. Und ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, ja, dass wir zur Familie Gottes gehören. Sozusagen geistliche Waisenkinder, die Gott adoptiert hat. Und das trifft ja auf uns alle zu. Ja, niemand ist ja da weiter vorne als der andere. Und es gibt meiner Existenz eigentlich eine ganz neue Dimension. Gott hat sich für mich entschieden. Und es gibt unserer aller Existenz eine neue Dimension. Gott hat sich für uns entschieden. Ja, und hat uns zusammengestellt. Wir sind nicht mehr heimatlos. Wir sind nicht mehr auf der Suche nach irgendeinem Lebenssinn, nach einem festen Halt, nach Anerkennung, was weiß ich, nach den Dingen, die mein Ego braucht, sondern wir haben einen tragfähigen Grund für unser Leben gefunden, ja, dass Gott uns liebt, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass wir zur Familie und dass wir zur Gemeinde dann auch gehören dürfen. Wir sind bei Gott, wir sind bei unserem Vater zu Hause. Wir sind zu Hause, wir sind angekommen. Aber wenn wir bei Gott zu Hause sind, hier, dann ist das auch sein Haus. Ja, dann gelten auch seine Regeln, dann gilt sein Wille. Hier ist der Ort des Friedens. Hier ist der Ort, wo er ist, weil er der Friede ist. Und wir dürfen uns dann auch freuen, ja, dass wir jedes Mal, wenn wir jetzt als Familie zusammenkommen, ja, dass wir diesen Frieden hier erleben, dass wir ihn genießen können. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Man sagt, am Sonntag ist wieder Gottesdienst, am Dienstag oder ist wieder Hauskreis, was weiß ich, oder Mittwoch oder so. Ja, was euch da so bewegt. Oh, jetzt muss ich da hin. Wir dürfen uns freuen. Es ist ein Bedürfnis, zusammenzukommen. Ja, in diesen Raum des Friedens, den Gott gibt, weil er selber anwesend ist, der unser Friede ist. Und die Frage ist, was geschieht wohl mit dem, der diesen Frieden stört oder auch zu seinem eigenen Vorteil missbraucht? Stellt er sich da nicht gegen Gott selbst? Ja, wer andere verachtet oder missachtet, verachtet der Gott nicht selbst. Und wer sich abfällig über die Gemeinde äußert oder über Geschwister hier oder anderswo, ist es dann nicht zur Unehre Gottes auch? Frage muss man sich mal stellen. Ne? Das soll nicht sein. Ja, Paulus sagt das auch, das soll nicht sein, das muss nicht sein, das braucht nicht sein. Es schadet am Ende ja nur demjenigen, der das tut. Möchte ich euch einladen, ja, dass wir gut übereinander denken. Dass wir füreinander denken, füreinander beten. Jesus hat sein Leben für jeden Einzelnen von uns gegeben, hat uns zusammengestellt. Ja, das sind ja viel mehr als leibliche Bindungen, ja, weil Christus uns selber neu geboren hat durch seinen Geist und uns einander geschenkt hat. Wir bringen seinen Frieden, seine Herrlichkeit in diese Welt, gemeinsam. Ja, niemand ist da allein unterwegs. Das kann auch niemand alleine. Sondern gerade durch das Miteinander wird das ja bezeugt. Ja, lasst euch einladen, gut von und übereinander zu denken. Wer hat schlechten Gedanken, steht füreinander im Gebet ein. Ja, lasst euch das nochmal so zusprechen. Er ist unser Friede. Er hat Friede gemacht zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch. Und die Gemeinde ist der Raum des Friedens, in den Menschen, die den Frieden nicht kennen, eintreten dürfen, ihn erleben können und dann auch genießen können und selber auch in diesen Frieden dann hineinkommen können. Amen.